Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, die Menschen, die hier regelmäßig zuhören, die können heute auf jeden Fall einen alten Bekannten begrüßen. Er war schon mehrfach bei mir. Eigentlich sprechen wir jährlich mindestens einmal. Und die den Podcast nicht regelmäßig hören, die werden ihn wahrscheinlich trotzdem kennen, weil Hey Jobs keine unbekannte Marke ist in unserer Branche. Und ich spreche mit dem Co-Founder und CEO Marius Luther. Herzlich willkommen, Marius.
Ja, und wiederum lieben Dank für die Einladung, lieber Gero.
Freut mich auch, dass du da bist. So, wir sprechen Anfang 2025, Anfang Februar ist es. Wie schaust du gerade auf den Markt? Wie steht es gerade rund um Heyjobs? Wir sind ja in absolut volatilen Zeiten unterwegs und in politisch spannenden Zeiten, unmittelbar vor einer Bundestagswahl. Also mach mal den großen Rundumschlag. Wie schätzt du gerade die Situation so ein?
Ja, das ist in der Tat ein großer Rundumschlag, nachdem du mich jetzt fragst, Gero, ja. Also ich kann ja mal anfangen, wie wir auf den Arbeitsmarkt blicken. Da schauen wir darauf, wie viel wird in Deutschland eigentlich im Jahr eingestellt? Ja, und da gibt es eine interessante Umfrage vom IAB, das ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Und die fragen immer Arbeitgeber, wie viele Einstellungen werden eigentlich gemacht? Und wenn man das so aufsummiert, dann sieht man, dass das eigentlich jahrelang immer nach oben ging. Ja, also dass, ich glaube, nach Corona, ja, dass 2021 wurden, glaube ich, 5,5 Millionen Menschen eingestellt und dann 2022 7 Millionen und 2023 auch über 7 Millionen Menschen in Deutschland. Und das waren natürlich Zeiten, in denen einfach sehr, sehr viel rekrutiert wurde. Das bedeutet, auch Recruiting war sehr schwierig. Und im letzten Jahr gab es da einen Dämpfer. Da wurden nur wieder knapp über 5 Millionen Menschen eingestellt. Und das liegt an der wirtschaftlichen Lage in Deutschland letztlich. Ja, wir sind fast das dritte Jahr in der Rezession. Und das bedeutet, viele Firmen sind unsicher, expandieren nicht weiter, bauen vielleicht auch Personal ab. Das ist, wenn man sich einen Durchschnitt von dem Markt anschaut. Und das bedeutet natürlich auch, im Durchschnitt ist Recruiting ein bisschen einfacher geworden. Wir messen das ja mit dem Hey-Index, also wie viele Jobsuchende kommen auf eine offene Stelle. Und der lag im letzten Jahr bei 1,4. Und das ist viel einfacher als 2022, wo der schon mal bei 0,7 war. Also ungefähr bei der Hälfte. Und das ist, glaube ich, eine spannende Betrachtung. Und die deckt sich auch mit der Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit und wie vielleicht auch Politik darauf schaut. Wenn man dann natürlich zwei Level runtergeht und sich das nach Berufsgruppen anschaut, dann zeichnet sich da ein sehr, sehr differenziertes Bild. Ja, von hoher Arbeitslosigkeit an einem Ende. Ich habe das mal mitgebracht, was wir da im Hey-Index sehen. Da haben wir zum Beispiel in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeiten einen Hey-Index von 9. Das heißt, da kommen 9 Menschen, die nach einem Job im PR-Bereich suchen, auf eine offene Stelle. Oder im Bereich Veranstaltungsservice und Management haben wir einen Hey-Index von 5. Das heißt, theoretisch 4 Arbeitslose und einer, der einen Job findet. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es halt Berufsgruppen, da herrscht weiterhin ein absoluter Arbeitskräfte- oder Fachkräftemangel. Da ist Recruiting weiterhin brutal schwer. Und das sind zum Beispiel Berufe wie die Altenpflege. Da haben wir einen Hey-Index von 0,3. Das heißt, 2 von 3 Stellen sind quasi unbesetzt. Ja? Oder sowas wie Mechatronik, nur auch 0,3. Oder etwas wie SHK-Technik 0,3, Energietechnik 0,4, aber auch der klassische Gesundheits- oder Krankenpfleger oder Pflegerin mit 0,4. Also das sind Berufsgruppen, gerade was oft was mit Händen zu tun hat und wo man den Menschen braucht in seiner vollen Präsenz, dort herrscht weiterhin absoluter Mangel. Und das sind natürlich auch Firmen, denen wir weiterhin dann sehr stark helfen, dann doch das richtige qualifizierte Personal am richtigen Ort zu finden.
Das ist erstmal mega interessant. Hey Index, bin ich riesen Fan von. Übrigens, ich werde den Hey Index einfach mal in den Shownotes verlinken. Den kann man kostenlos nutzen. Muss man sich kurz einmal registrieren, dann kriegt man Zugang. Tolle Sache. Ist auch einer der Indizes, die ich mir regelmäßig anschaue, genau wie Arbeitsmarktbarometer, hat es da auch schon kurz angesprochen. Und in der Tat, das sieht alles auf den ersten Blick schwierig aus, auf den zweiten Blick differenzierter betrachtet, ist es nicht so, dass man sagen kann, der Arbeitsmarkt ist komplett zusammengebrochen. Wie man auch merkt, dass in Teilen im akademischen Bereich, bei bestimmten Top-Profilen, es auch immer noch drum geht, die bestmöglich passende Kandidatin zu finden. Das wird auch immer schwierig bleiben. Aber in unserer Branche eint uns, dass wir schon mal bessere Zeiten gesehen haben, die auch noch gar nicht so lange, aber gefühlt lange her sind. Wie schaust du denn auf dieses Jahr? Glaubst du, dass sich bei den richtigen Weichenstellungen politischer Art, Stichwort Bundestagswahl, dass sich da was noch in diesem Jahr zum insgesamt Besseren verändern kann? Oder guckst du eher kritisch hin?
Ich weiche jetzt leicht aus. Ich glaube, in 3 Jahren wird es wieder eine sehr, sehr hohe Anzahl an Einstellungen in Deutschland haben. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, weil Wirtschaft sich in Zyklen bewegt. Und in 3 Jahren bin ich positiv optimistisch, dass wir wieder in einem anderen Zyklus sind, also wieder im Aufschwung oder in der Boomphase. Und weil sich über die nächsten 10 Jahre, das sind die kritischsten Jahre im makrodemografischen Wandel, wo die Babyboomer vollständig ins Rentenalter gehen und nicht genug junge Mitarbeitende nachkommen. Und das wird den Mangel nochmal extrem verschärfen. Und das heißt, für 3 Jahre bin ich sehr optimistisch. Auf dieses Jahr blicken wir zurückhaltend, ja, weil es, glaube ich, einfach extrem schwer abzuschätzen ist, was passiert. Und deswegen planen wir bei HeyJobs jetzt einfach, wie können wir uns bestmöglich aufstellen, um in 3 Jahren unglaublich erfolgreich zu sein, aber jetzt eher in einer Position zu sein, wo wir Marktanteile gewinnen, aber mit einem durchaus geringeren Gesamtmarktvolumen einfach kalkulieren müssen.
Bedeutet auch, dass sich wahrscheinlich deine Prioritäten als CEO so ein bisschen verschoben haben. Ihr wart ja jahrelang durchaus einer der innovativen Vorreiter. Also als ihr gestartet seid, allein schon durch euer Geschäftsmodell, was damals wirklich bahnbrechend neu war. Dann weiß ich, letztes Jahr haben wir sehr intensiv über KI gesprochen hier im Podcast. Das ist auch nach wie vor, hat das eine große Relevanz. Aber ich sag mal, Stichwort winterfest machen. Also was sind die strategischen Prioritäten bei HeyJobs jetzt im Moment?
Genau, also ich weiß gar nicht, ob sich meine Aufgabe so verändert hat, weil die Kernaufgabe aus meiner Sicht eines CEO oder eines Unternehmens ist es, Marktanteile zu gewinnen. Und das tut man, indem man Kunden im Markt davon überzeugt, dass seine Lösung anderen Lösungen im Markt überlegen ist. Und wenn wir uns den Marktanteil anschauen, dann ist HeyJobs immer rasant gewachsen. Und auch im letzten Jahr hatten wir das stärkste Jahr, wo wir Marktanteile gewonnen haben, sozusagen. Ja? Die Herausforderung, die jetzt hinzugekommen ist, ist, dass der Gesamtmarkt kleiner geworden ist letztes Jahr. Und das bedeutet auch, dass unser absolutes Wachstum, was immer extrem hoch war, letztes Jahr geringer war. Und das bedeutet dann, dass ich mich kaufmännisch hinsetzen muss und sagen muss, okay, wie viel Umsatz kommt rein, wie viel Kosten habe ich und ist das in einem vernünftigen Verhältnis zueinander? Und wenn ich dann eine konservative Planung mache für dieses Jahr, wo ich sage, da gibt es einfach große Unsicherheiten, da plane ich den Umsatz konservativer als in den vergangenen Jahren, dann muss ich mir natürlich auch meine Kostenseite anschauen und schauen, wie viele Mitarbeiter braucht es, wie viele Standorte braucht es, wie viel kann ich jetzt gerade investieren und wo muss ich sparen oder Kürzungen vornehmen? Und das haben wir jetzt auch bei HeyJobs im Januar gemacht.
Das heißt, ihr habt da durchaus ein bisschen restrukturiert, angepasst. Wie viele Menschen arbeiten denn Stand heute bei HeyJobs?
Ich glaube, Stand heute sind wir ungefähr 280 Mitarbeitende an 2 Standorten in Berlin und Köln, betreuen da über 4000 Geschäftskunden in Deutschland und Österreich. Aber in der Tat, wir haben da im Januar ungefähr 90 Rollen sozusagen sind betriebsbedingt weggefallen. Das ist total ärgerlich. Ja, ich hätte das gern vermieden, weil ich immer das Gefühl habe, als Unternehmer hat man auch eine Verantwortung, wenn man einen Arbeitsvertrag ausstellt, dass der sozusagen auch Bestand hat. Und gleichzeitig hat man auch eine Verantwortung für alle Mitarbeiter, die noch da sind und dass die eine Sicherheit haben, in den nächsten Jahren noch einen Arbeitsplatz zu haben. Und der möchte ich auch gerecht werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, konservativer zu planen, zu restrukturieren, um einfach ja eine extrem erfolgreiche Firma langfristig zu sein.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Was natürlich aus so einer Employer Branding Perspektive und in der Bubble, in der wir uns so teilweise bewegen, oft ja dann gesagt wird, ist ja, aber das ist ja ganz schwierig, wenn ihr jetzt Leute freisetzt und in 3 Jahren geht's wieder richtig nach vorne, da müsst ihr halt wieder neu rekrutieren, aber das ist halt auch part of the game, ne? Die Frage ist halt, wie drastisch man da eigentlich vorgeht, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, genau. Also kann ich nur zustimmen, genau. Vero.
Ja, alles klar. Ja. Okay, ihr wart doch auch mal, oder habe ich das falsch in Erinnerung, ihr wart doch auch schon mal auf ausländischen Märkten unterwegs, ne? Also Österreich habe ich im Kopf.
Genau, wir waren in Österreich, wir sind in Österreich. Ah, ja, wir haben, ich glaube, über 500 österreichische Kunden und das läuft auch super und behalten wir auch genauso bei. Also die Lösung funktioniert wunderbar in Deutschland und in Österreich.
Und wenn man auf eure Produktthemen geschaut, da hatten wir letztes Mal über das damals neue Produkt Reach gesprochen. Was passiert so auf der Produktebene gerade oder im technologischen Bereich bei HeyJobs?
Ja, da kann ich gerne auch noch mal ein bisschen ausholen, gerade weil wir ja hier viel Fachpublikum haben. Wie ich vielleicht auch so ein bisschen die Reise des Recruiting über die verschiedenen Jahrzehnte sehe und wo das jetzt hingeht. Ja. Also ich glaube, angefangen hat ja alles mal mit Printmedien, mit der Stellenanzeige in Print, wo man eigentlich versucht hat, im Online-Marketing-Sprech würde man das Impressions nennen, also Sichtbarkeit zu generieren. Und dann kam eine große Meta-Job-Suchmaschine aus den USA und hat gesagt, wir sind innovativ und wir kreieren keine Sichtbarkeit, sondern Klicks. Ja, und wir rechnen auch Klicks ab. Und das war dann sozusagen die nächste Disruption auch der Online-Stellenbörsen, die ja eigentlich nur das Gleiche waren wie eine Zeitung, einfach online. Und als wir dann 2016 in den Markt kamen, habe ich mit vielen Kunden und Kundinnen gesprochen und die haben gesagt, Klicks kann ich auch nicht einstellen. Ja, also ich kriege ein paar hundert Klicks hier, aber am Ende habe ich keinen Kandidaten dabei. Das bringt mir nichts. Und dann ist, glaube ich, HeyJobs reingegangen, hat gesagt, wir maximieren alles auf Anzahl Bewerbungen. Wir wollen der Bewerbungslieferant sein. Und das hat sehr, sehr hohen Zuspruch im Markt gefunden, wenn man gesagt hat, ich investiere mein Recruiting-Budget bei HeyJobs und die liefern mir so viele Kandidaten, so viele Bewerbungen wie möglich. Was wir dann über die Jahre gemerkt haben, ist, dass aber auch in der Qualität der Bewerber und der Kandidaten oft Riesenunterschiede bestehen. Sowohl in der Qualifizierung, im Interesse, in der Erreichbarkeit und dann gab es ja auch Player im Markt, die gesagt haben, ja, wir rechnen pro Bewerbung ab. Das haben wir nie gemacht, aber andere schon. Und plötzlich bekommt man 300 Bewerbungen, 500 Bewerbungen, aber am Schluss kein einziger dabei. Und dann bringt das Modell halt auch herzlich wenig. Und was uns jetzt in den letzten 2 Jahren Kunden immer wieder gesagt haben, ist, wie ihr von uns unser Vertrauen, unser gesamtes Budget kriegen würdet, ist, wenn ihr einstellbare Kandidaten liefert, und zwar nur einstellbare. Und das bedeutet, die sind qualifiziert, die sind interessiert, die sind erreichbar und wir wissen auch was über die, mehr als jetzt irgendwie eine E-Mail und eine Telefonnummer. Und da investieren wir extrem hart darin, jetzt 2 Sachen zu tun. Also zum einen zu sagen, wie können wir auch KI nutzen, um Bewerbende besser vorzuqualifizieren. Ja, man könnte das auch Screening nennen. Eigentlich den ersten Schritt, der normalerweise in der Recruiting-Abteilung passiert. Also das Hinterher-Telefonieren, das Abchecken der Basis-Kriterien. Wie können wir das mit KI noch viel, viel besser lösen für alle unsere Jobs? Und dann das zweite Thema. Wenn wir natürlich wissen, welche Kandidaten sind einstellbar und welche vielleicht eher nicht, dann können wir gucken, woher kamen denn die einstellbaren Kandidaten? Kamen die von Plattform A, von Plattform B oder von Plattform C? Und dann auch das Budget dorthin verteilen, wo eben die einstellbaren Kandidaten herkommen und nicht dort, wo einfach nur viele Bewerber oder Klicks herkommen. Und da sind wir sozusagen, ich finde gerade da disrupten wir uns jetzt nochmal selber, zu sagen, wir werden vom Bewerbungslieferanten zum Einstellungslieferanten und an der Strategie arbeiten wir und ich bin überzeugt, dass wenn wir das gut hinkriegen, dass wir dann unsere Marktanteile noch deutlich weiter steigern können.
Das glaube ich auch. Embrace hat ja zum Beispiel das Mission Statement, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Darum geht es am Ende. Das kann man natürlich in vielfältiger Art und Weise ausdrücken und ich glaube, für Hey Jobs wird das durchaus auch sehr nah dran sein an dem, woran ihr arbeitet. Jetzt ist für mich natürlich so ein bisschen die Frage, wenn das dahin geht, dann könnte man doch tatsächlich sich nach Einstellungen bezahlen lassen.
Ne? Ja, und auch das ist Teil unserer Überlegung. Mhm. Ich glaube, das ist komplizierter, als man denkt, glaube ich, weil plötzlich viele Elemente ins Spiel kommen. Ja? Dann kommt dann das Element ins Spiel, wie gut ist eigentlich das Gehaltsangebot des Arbeitgebers, wie gut sind die Bewerbungsprozesse des Arbeitgebers, wie gut klappt das Kennenlernen mit dem zukünftigen Fachbereich. Das sind natürlich alles Bereiche, die irgendwo außerhalb der Kontrolle von HeyJobs sind. Und deswegen, glaube ich, muss man da irgendwie ein faires Miteinander finden. HeyJobs liefert einstellbare Kandidaten und das Unternehmen stellt ein. Und ich glaube aber, da gibt es Spielraum für innovative Lösungen am Markt und auch innovative Abrechnungsmodelle.
Das finde ich total spannend. Ich habe da auch mehrere Ideen im Kopf. Allerdings, die meisten dieser Ideen sind nicht skalierbar. Mhm. Sondern das hat dann schnell was mit Beratung zu tun und so eine Art, ne, wenn wir reingehen als Organisation und dann sagen, doch, die Kultur, die Teams und so weiter, Gehaltsgefüge, alles passt. Das könnte man ja bewerten lassen. Vielleicht kannst du es auch über eine KI bewerten lassen. Das stelle ich mir im Moment aber echt noch schwierig vor. Und dann als nächsten Schritt zu sagen, okay, wir haben das zertifiziert, ihr sozusagen kommt als Kunde in Betracht, ein anderes Abrechenmodell bei uns zu bekommen. Sind das so Überlegungen, die ihr auch habt?
Genau, durchaus. Ich glaube, es muss einfach eine faire Verteilung von Risiko und Upside sein, sozusagen, ja, zwischen allen. Und ich glaube, das Wichtigste, und da war HeyJobs immer schon stark, unsere North Star KPI, sagt man auf Englisch, also so die oberste Metrik, auf die wir alle intern optimieren, ist Einstellung. Ja, wir wissen auch, bei ungefähr der Hälfte unserer Stellen passieren Einstellungen, wie viele Einstellungen passieren, und also der Stellen unserer Kunden. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich als Marktanbieter sagt, ich optimiere nicht auf irgendwas anderes, sondern ich optimiere wirklich auf das Ziel, was der Kunde auch hat. Denn machen wir uns nichts vor, eine Recruiting-Abteilung existiert, um Einstellungen zu machen. Die existiert eigentlich nicht, um Bewerber zu screenen. Das ist Teil des Prozesses, der irgendwie in der Vergangenheit auf jeden Fall nötig war. Aber eigentlich schaut man, wie kann ich die richtigen Talente gewinnen und in Produktivität bringen in meinem Unternehmen. Und ich glaube, da müssen sich Anbieter einfach sehr eng dran halten, denn ich merke immer mehr, Kunden merken, ob ein Anbieter auf was anderes optimiert oder ihnen wirklich hilft, ihre Ziele zu erreichen.
Ja. Erlebst du eigentlich insgesamt eine größere Aufgeschlossenheit oder anders formuliert eine bessere Knowledge-Basis, so könnte man sagen, bei den RecruiterInnen? Weil als ihr gestartet seid, ich erinnere mich gut daran, da haben wir irgendwann mal gesprochen, und ich war Feuer und Flamme von eurem Business-Model und dann haben wir irgendwie ein Jahr später gesprochen, du hast gesagt, ja, ist nur alles nicht ganz so einfach, sozusagen, dass auf Kundenseite auch verstanden wird, was wir da tun. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn man selbst innovativ unterwegs ist und vielleicht auch in Teilen vorm Markt agiert. Wie schaust du da heute drauf?
Genau, also ich glaube, am Anfang waren wir wirklich, ich will nicht sagen geschockt, aber wir kamen halt aus dem Online-Marketing, wo alles sehr, sehr genau gemessen wird und hatten das Gefühl, 2016 wurde noch nicht so viel gemessen. Ich würde sagen, da ist in den letzten 8 Jahren viel passiert.
Total,
es würde ich auch so sehen. Viel mehr gemessen, ja. Und es wird viel mehr auf KPIs geschaut und es wird immer professioneller, ist mein Eindruck. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Ich glaube, die spannende Frage, die wir jetzt zum Beispiel haben, ist natürlich, jetzt wurde über Jahre gesagt, wir messen unsere Anbieter daran, am CPA, der Cost per Application. Wer liefert wie viele Bewerbungen? Und da kann ich jetzt als Anbieter natürlich sagen, gut, dann liefere ich dir jetzt irgendwelche Bewerber und dann habe ich den niedrigsten CPA. Das macht aber einfach keinen Sinn. am Ende muss ich mir anschauen, woher kommen meine Einstellungen. Und da jetzt natürlich die Gespräche zu führen mit Recruiting-Abteilungen, zu sagen, pass mal auf, wir könnten dir jetzt 60 Bewerbungen liefern, wir könnten dir aber auch nur 10 liefern, aber die passen dafür. Was hättest du gerne? Das ist, glaube ich, eine spannende Diskussion und die wird in manchen bei manchen Kunden so beantwortet und bei anderen Kunden anders.
Das wird, lass uns mal ganz kurz dabei bleiben, weil sich ja das erst so verrückt anhört. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, hä, wie kann man das denn so oder so beantworten? Das hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, welche internen Zielsetzungen in den Kundenabteilungen sind. Ne? Also anders genau. Aus kriege ich meinen Bonus eben auf die Anzahl der Bewerbungen oder auf die Anzahl der Einstellungen. Ne?
Genau, ja. Wobei ich, wenn ich mit sagen wir mit der Geschäftsführungsebene oder dem Vorstand spreche, die natürlich total auf Einstellungen gehen, das weil die ja sagen, klar. Alles andere, also wenn man so will, ist eine hohe Anzahl Bewerbungen ja auch irgendwo ein Kostentreiber von ja, internen Recruiting-Kosten. Das natürlich. Heißt, eigentlich habe ich ja ein hohes Interesse daran, wenige und dafür passende Kandidaten also zu finden.
Die ultimative Wunschvorstellung ist, einen passenden Kandidat auf die Stelle. Das ist natürlich Utopie, ne? Aber das wäre der Wunsch.
Genau, ich glaube 3, 4, 5 ist auch gut, dann hat ja. man eine Auswahl, falls einer abspringt und so weiter. Aber ja, dieses absolut, ich maximiere die Anzahl Bewerbungen, das kann nicht zielführend sein. Und das sind spannende Diskussionen. Ich merke aber immer mehr Offenheit dafür. Und ich glaube, man muss sich da einfach gut erklären. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch unsere Verantwortung als, ich sag mal, Innovationsleader, dann auch diese unbequemen Unterhaltungen zu führen und nicht zu sagen, wir haben hier eine Stellenanzeige und wir maximieren ja die Anzahl Bewerbungen. Auch wenn das vielleicht manchmal der einfachere Weg wäre, ist es nicht der richtige Weg.
Na gut, und abgesehen davon gibt es ja genug Player im Markt, die das immer noch so handhaben. Ne? Also da muss man sich nicht zwangsweise einreihen. Stichwort KI, da haben wir letztes Mal länger drüber gesprochen. Was passiert da gerade so bei euch? Wo setzt ihr KI ein? Ich glaube, du hast es gerade schon ja gesagt, also alles, was rund um Screening geht, lässt sich sicherlich ganz gut darüber abbilden. Hat ja auch Vorteile, du hast immer Verfügbarkeit, gerade wenn ich jetzt so an Sprach-KI denke, die ist immer nett, immer freundlich, hat eine gewisse Tonalität, ne? Egal ob es freitags nachts ist oder samstags morgens oder mittwochs mittags. Ich erinnere mich, letztes Jahr, da warst du völlig davon fasziniert, mir ging es genauso, was da alles möglich ist, auch sprachlich, ne? Also im Sinne von Internationalisierung. Ist da bei dir etwas Ernüchterung eingekehrt oder wie schaust du da heute drauf?
Ich finde es weiterhin extrem spannend als Technologie, um das zu lösen, was du angesprochen hast, was zu eurer Mission auch passt, nämlich das Matching. Ja? Und heute ist das Matching ja eigentlich immer noch eine Blackbox für Kandidaten und für Unternehmen. Ja, also der Kandidat bewirbt sich und weiß nicht, bin ich jetzt eigentlich wirklich ein Match oder werde ich gleich abgelehnt? Und das Unternehmen erhält eine Bewerbung in mehr oder weniger großer Detailform und weiß auch nicht sofort, ist das ein Match oder nicht, sondern sagt, den muss ich jetzt erstmal anrufen oder diejenige, ja, und mit der reden. Und das ist ja eigentlich ein komplett gebrochener Prozess, ja, und für beide Seiten ja extrem frustrierend. Also wenn man hört, dass Bewerbende im Durchschnitt irgendwie 20 Bewerbungen machen und 18 Ablehnungen kriegen und Unternehmen kriegen 20 Bewerbungen und schreiben 18 Absagen, dann ist das kein guter Prozess. Und ich glaube, viele haben schon versucht, das zu vereinfachen. Das ist aber ein sehr, sehr schwieriges Problem. Warum ist das schwierig? Weil jeder Bewerber ist ein Individuum, also keiner dort ist gleich und jeder Job ist, wenn man so will, ein Individuum, ja, oder ein Individualjob mit eigenen Charakteristika, mit eigenen Fähigkeiten, die gebraucht werden, mit eigenen Benefits. Und das heißt, jeder Match muss für jeden Job und jeden Bewerber wieder neu überprüft werden. Man kann nicht sagen, Bewerber A ist eine 80. Der könnte eine 83 sein bei Job A und eine 17 bei Job B und eine 37 bei Job C. Und das macht zu einem ganz, ganz tiefen Problem. Und bis jetzt hatten wir nicht die Technologie, das zu lösen. Und jetzt sehen wir, dass wir viele Sachen mit der Technologie gelöst bekommen. Deswegen bin ich weiterhin auf diesem Thema Matching sehr, sehr bullish, dass wir da das gut hinkriegen und viel besser hinkriegen. Und das Thema Sprache, das vereinfacht, glaube ich, die sogenannte Usability oft einfach, also die Nutzung. Ja, also am Ende ist ja der gängige Weg, ich muss irgendwie kommunizieren zwischen Kandidat und Unternehmen. Ich muss Fragen stellen, ich brauche Antworten, der Kandidat hat Fragen, braucht Antworten. Und das kann man jetzt machen per Webform sozusagen mit einem Dropdown-Menü. Das kann man machen über eine Art geschriebenen Chat. Und das kann man sicher jetzt auch machen mit dem gesprochenen Wort. Und ich glaube, in Zukunft wird das Format da immer mehr verschwimmen, dass die Lösung sagt, mir ist eigentlich egal, ob du eine Voice-Message aufnimmst oder hier irgendwas eintippst, ich kann beides verarbeiten, völlig gar kein Problem.
Ja. Doch was ja auch wieder dem zunehmenden Individualisierungsgrad entspricht, ne? Je nach Bedürfnislage auf Bewerber- oder Kandidatenseite. Ja, es ist kaum zu glauben, wir nähern uns schon fast dem zeitlichen Ende dieser Folge. Eigentlich schade, es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Aber Saatkorn hat diesen Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und ich frage immer gerne meine Gäste, was sie gerade inspiriert hat. Gibt's irgendwas aus deinem Erlebnisraum, das kann privater Natur sein, das kann auch beruflicher Natur sein, was dich nachdenklich gemacht hat, dich vielleicht auf neue Ideen gebracht hat, was du hier teilen möchtest?
Also ich glaube, auf die Gefahr hin, dass es viele andere schon gesagt haben, was OpenAI und damit ChatGPT oder GPT momentan, gerade jetzt im Januar, Februar 2025 an Innovationen rausbringen, quasi im Wochentakt, ist schon beeindruckend. Ja, und habe ich Beispiele gesehen von dem sogenannten Research-Modell, das kostet $100 im Monat. Und dem kann ich eine Research-Frage stellen, wie zum Beispiel, erklär mir mal den HR-Tech-Markt und wo der hingeht. Und dann denkt dieses Modell über 10 Minuten lang nach. Aber nach 10 Minuten schreibt es einen Research Report von 200 Seiten, der besser ist als alles, was wir je gesehen haben. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil wenn man das weiterspinnt, dann stellt das natürlich schon viele White-Collar-Büro-Jobs sehr ziemlich signifikant in Frage. Ja. Und bis jetzt war das immer so, ja, das kann mir eine E-Mail vorschreiben. Aber in dem Moment, wo das anfängt zu denken, selbstständig Research zu machen, und Handlungsstränge zu verknüpfen, ist halt die Frage, wozu braucht es dann noch Unternehmensberatung? Ja.
Das ist eine gute Frage. Mir würden ein paar Antworten dazu einfallen, aber nicht in diesem Podcast, dir sicherlich auch. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich. Und nein, das haben noch nicht viele gesagt, weil ich im Januar noch gar nicht viele Podcasts aufgenommen habe. Insofern, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Ich bin mir sicher, wir werden nächstes Jahr auch wieder sprechen. Ich drücke dir und Hey Jobs die Daumen für ein gutes Geschäftsjahr 2025. Und ja, sag erstmal danke, dass ihr mal wieder Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir, Gero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.